Wir haben zusätzlich die 100 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds erreichen können. Damit füllen wir die eigentlich größte Leerstelle Ihres Vorschlags, nämlich den Klimaschutz. Am Geld, liebe zukünftige Regierung, kann der Klimaschutz jetzt auf jeden Fall nicht mehr scheitern. Nur noch an Ihrem politischen Willen.
Am Dienstag hat der Bundestag nach mehr als 5 Stunden Sitzung eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Das soll unter anderem Investitionen von 100 Milliarden in Klimaschutz ermöglichen. Doch letztlich wird es darauf ankommen, wie die nächste Bundesregierung das Geld einsetzen will, sagte Franziska Brandner von der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz und wir sprechen über die 3 wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hi Verena.
Hi Sandra. Ihr hört die Folge vom 21. März 2025 und wir haben diesmal folgende Themen für euch. Die WMO, die Weltwetterorganisation, hat in dieser Woche ihren jährlichen Bericht zum Zustand des globalen Klimas vorgelegt. Dann schauen wir uns an, wie es weltweit um den Klimaschutz im Gebäudesektor steht. Und zum Schluss reden wir über die 100 Milliarden, die im Rahmen des neuen Sondervermögens in den Klimaschutz fließen sollen.
Ja, als erstes reden wir über den Bericht zum Zustand des globalen Klimas, den State of the Global Climate Report, den die WMO, also die Weltwetterorganisation, in dieser Woche vorgelegt hat. Das macht die WMO jedes Jahr im Frühjahr, wenn die Daten für das vorherige Jahr vorliegen, ausgewertet und aufbereitet sind. Der aktuelle Bericht beschäftigt sich also mit dem Jahr 2024. Und um es mal vorwegzunehmen, die Daten zeigen, dass praktisch alle wichtigen Klimaindikatoren im letzten Jahr wieder neue Höchstwerte erreicht haben. Das schauen wir uns jetzt genauer an.
Genau. 2024 war ein extremes Klimajahr, das zeigt der Bericht. Also vieles davon hat sich ja schon abgezeichnet, das haben wir hier im Podcast auch schon mehrfach thematisiert. Also etwa, dass die globale Durchschnittstemperatur durchweg über dem 1,5-Grad-Limit lag. Dazu kommen wir gleich noch. Also insofern ist es nicht völlig neu, was in dem Bericht steht, aber es ist ein sehr guter und sehr wichtiger Überblick, damit wir wissen, wo wir mittlerweile stehen in Sachen Klimaveränderung und so eine faktenbasierte Grundlage haben, um entsprechend handeln zu können.
Ja, jetzt gucken wir uns diese Fakten mal an. Zuerst die globale Durchschnittstemperatur. Die lag letztes Jahr zum ersten Mal um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt. Und zwar waren es laut WMO 1,55 Grad mehr als im Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900. Damit war 2024 das wärmste Jahr, seitdem vor 175 Jahren mit den regelmäßigen Temperaturmessungen begonnen wurde. Das entspricht in etwa dem Plus von 1,6 Grad, von dem der europäische Klimawandeldienst Copernico im Januar sprach. Auch darüber haben wir ja hier im Podcast gesprochen. Was man aber unbedingt dazu sagen muss, das heißt jetzt nicht, dass das 1,5 Grad Limit des Paris-Abkommens erledigt ist. Da geht es nämlich um Long-Term Global Warming, also dem langfristigen Trend. Und da liegen wir nach Schätzungen der WMO aktuell bei 1,34 bis 1,41 Grad. Also noch ein klein bisschen unter der 1,5 Grad-Marke.
Ja, aber sehr viel Spielraum bleibt nicht mehr. Und wie schon gesagt, bei den anderen wichtigen Klimaindikatoren zeigen sich laut WMO-Report auch sehr, sehr negative Werte. Ich zähle mal ein paar auf. Jedes der vergangenen 10 Jahre war für sich genommen das wärmste Jahr in der Geschichte der Menschheit. In jedem der letzten 8 Jahre wurde ein neuer, in Anführungszeichen, Rekord für den Wärmeinhalt der Ozeane aufgestellt. Die 18 niedrigsten Meereisausdehnungen in der Arktis wurden alle in den letzten 18 Jahren verzeichnet. Und auch beim Eisverlust in der Antarktis und bei der Gletschermasse sehen wir neue Höchstwerte. Und beim Anstieg des Meeresspiegels hat sich die Geschwindigkeit seit Beginn der Satellitenmessungen verdoppelt.
Ja, der Anstieg des Meeresspiegels und die Erwärmung der Ozeane sind, darauf weist die WMO ausdrücklich hin, ja, die sind unumkehrbar für Hunderte oder sogar Tausende Jahre. Und zwar selbst dann, wenn die Menschheit ihren Ausstoß an Treibhausgasen drastisch reduzieren würde. Danach sieht es aber derzeit gar nicht aus. Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist laut Bericht so hoch wie noch nie. Sie liegt schon bei 420 ppm, also Parts per Million, und damit schon 51% höher als in vorindustriellen Zeiten. Das heißt, dass die Menschheit seitdem über 3 Billionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre gebracht hat. Das führt zu immer mehr Extremwetterereignissen. Im Jahr 2024 verloren dadurch 800.000 Menschen ihren Wohnort. Das ist der höchste Wert seit 2008. Über 1 Million wurden verletzt. 1.700 starben infolge von Hitzewellen, Fluten und Dürren.
Ja, und ein Punkt ist auch noch sehr wichtig. Die WMO fordert in ihrem Bericht auch mehr Frühwarnsysteme und Wetterdienste, damit Menschen und ihre Lebensgrundlagen besser geschützt werden können, wenn Wetterextreme auftreten. In den USA passiert im Moment aber leider genau das Gegenteil. Die nationale Wetterbehörde NOAA, die auch für Hurricane-Prognosen zuständig ist, die wird massiv zusammengekürzt. Und das könnte auch das Observatorium auf Hawaii betreffen, wo schon seit Ende der 50er Jahre durchgehend der CO2-Gehalt der Luft gemessen wird. Dieser Messstation am Vulkan Mauna Loa will die Trump-Administration die Finanzierung streichen. Und das wäre ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt wirklich keine gute Nachricht, weil es dann schwieriger wird, diese wichtigen Fakten zusammenzutragen, die wir ja für Klimaschutz und Klimaanpassung ganz dringend brauchen.
Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema. Südafrika hat verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Gebäude umweltfreundlicher zu machen und die Energieeffizienz zu steigern. Zum Beispiel verlangen die nationalen Bauvorschriften, dass Neubauten und Renovierungen bestimmte Energiestandards einhalten, indem zum Beispiel besser gedämmt wird. Und neben diesen verpflichtenden Standards gibt es auch einen freiwilligen Standard, den umweltbewusste Bauherren anstreben können. Und außerdem will Südafrika den Einsatz von CO2-intensiven Materialien wie Stahl und Zement reduzieren, ja, durch Wiederverwendung und angepasstes Design. Mehrere Gesetze und Vorschriften sollen in Südafrika also dazu beitragen, dass die Treibhausgase, die mit Gebäuden in Verbindung stehen, sinken.
Neben Südafrika haben sich auch andere Länder auf den Weg gemacht, die Treibhausgasemissionen von Gebäuden zu verringern. Aber die Fortschritte reichen nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, nämlich die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst bei 1,5 Grad zu begrenzen. Und das geht aus dem Global Status Report for Buildings and Construction hervor, den das UN-Umweltprogramm UNEP Anfang dieser Woche veröffentlicht hat.
Ja, lass uns mal zusammentragen, was gut läuft. Das ist nämlich durchaus einiges. Die Energieintensität des Gebäudesektors ist zwischen 2015 und 2023 um 9,5% gesunken. Das heißt, pro Quadratmeter Wohn- oder Nutzfläche ist der Energieverbrauch um fast 10% gesunken. Das liegt daran, dass einige Länder eben verpflichtende Bauvorschriften eingeführt haben, die unter anderem den Einsatz von erneuerbaren Energien oder den Einsatz von umweltfreundlicheren, weniger emissionsintensiven Baumaterialien vorschreiben. Ja, und auch Vorgaben für Energieeffizienz sorgen für einen geringeren Energieverbrauch von Gebäuden. Ja, und laut dem UNEP-Report ist der Anteil von Erneuerbaren in Gebäuden zwischen 2015 und 2023 um fast 5% gestiegen. Erstmals wurde auch das Wachstum von Gebäudeflächen und Treibhausgasemissionen entkoppelt. Das bedeutet, dass die Emissionen durch neue Gebäude nicht in dem gleichen Maße gestiegen sind wie in der Vergangenheit. Und das deutet auf Fortschritte bei der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Bauwesen hin. Also der Sektor wächst zwar, aber kommt mit geringeren CO2-Emissionen aus.
Aber trotz dieser Verbesserungen verbrauchen Gebäude noch immer 32% der Energie weltweit. Und weil noch immer zu viele fossile Brennstoffe zum Heizen oder auch Kühlen verwendet werden, sind unsere Häuser und Gebäude für 34% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Allein 18% der Emissionen entstehen durch die Verwendung von Rohstoffen wie Zement und Stahl, bei deren Erstellung viel Energie verbraucht wird und somit viel CO2-frei wird. Der Bericht fordert deshalb, dass Länder mit großem CO2-Ausstoß bis 2030 Grenzwerte für CO2 in Baumaterialien festlegen.
Ja, weiter sollen große Emittenten, zu denen ja auch Deutschland gehört, bis 2028 Bauvorschriften erlassen, die mit Netto-Null-Emissionen vereinbar sind. Und diese Maßnahme gilt als effektives Instrument, um Emissionen im Gebäudesektor zu senken. Schwellen- und Entwicklungsländern wird etwas mehr Zeit gegeben. Die sollen solche Vorgaben in den Bauvorschriften bis 2035 verabschieden. Ja, weiter muss die Rate von energetischen Sanierungen bis 2030 verdreifacht werden, um den Energieverbrauch des Gebäudesektors zu verringern. Das wird eine wirklich große Herausforderung. In Deutschland lag die Sanierungsrate zuletzt bei 0,7%. Damit das gelingt, sollen die weltweiten Investitionen in Energieeffizienz von derzeit 270 Milliarden US-Dollar bis 2030 auf 522 Milliarden US-Dollar verdoppelt werden. Und auch der Anteil der erneuerbaren Energien im Gebäudesektor soll bis 2030 auf 19% steigen.
Ja, und wichtig wäre auch, dass die Länder weltweit ihre Strategien für den Gebäudesektor in den nationalen Klimaplänen verankern, also den sogenannten NDCs. Zwar haben eine große Menge der Länder Maßnahmen für den Gebäudesektor in ihren nationalen Klimaschutzbeiträgen integriert, aber nur 18% der Länder haben konkrete und messbare Ziele verankert und noch weniger Länder haben Finanzierungsstrategien hinterlegt. Laut dem UNEP-Bericht haben nur 2 Länder Bauvorschriften eingeführt, die mit Standards für emissionsfreie Gebäude kompatibel sind. Das müssten die Länder ändern und verbindliche und ambitionierte Bauvorschriften für emissionsfreie Gebäude einführen, wenn sie ihre nationalen Klimapläne bis zur Klimakonferenz im November aktualisieren.
Ja, in dem internationalen Vergleich vom UNEP kommt Deutschland eigentlich ganz gut weg. Gelobt wird vor allem die Förderung von energetischen Sanierungen und dem Austausch von fossilen Heizungen, die ja die Bundesregierung fördert, und auch das Gebäudeenergiegesetz, das in Deutschland ja viel gescholten wurde, wird hervorgehoben, weil eben neue Häuser in Neubaugebieten ab 2024 eine Heizung mit einem Anteil von 65% Erneuerbare haben müssen. Und außerdem schreibt auch das Gesetz vor, dass der Primärenergiebedarf für Neubauten gesenkt werden soll. Aber trotzdem muss noch ganz viel passieren bei den Treibhausgasemissionen von Häusern in Deutschland, denn die Treibhausgasprojektionen vom Umweltbundesamt aus der letzten Woche zeigen ja, dass der Gebäudesektor sein Klimaziel für 2030 nicht erreichen wird, wenn eben nicht weitere ambitionierte Maßnahmen ergriffen werden.
So, und zum Schluss sprechen wir über die 100 Milliarden Euro fürs Klima, die bei dem Finanzpaket von Union und SPD jetzt vorgesehen sind. Über das Finanzpaket bzw. das Schuldenpaket, wie es jetzt oft heißt, haben wir in den letzten beiden Podcast-Folgen ja schon gesprochen. Und da mussten wir noch sagen, tja, Klima spielt keine Rolle, kommt einfach nicht vor. Das ist jetzt anders. Klima kommt jetzt vor. Das haben die Grünen in das Paket hineinverhandelt und zur Bedingung für ihre Zustimmung im Bundestag gemacht. Da war ja eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, weil das Grundgesetz geändert wurde. Und zwar vom alten Bundestag, der dafür am Dienstag nochmal zusammengekommen ist.
Ja, wir lassen jetzt mal die Frage beiseite, ob die Grünen noch mehr fürs Klima hätten herausholen können oder sollen. Zuerst war ja von 50 Milliarden die Rede und jetzt sind es 100 Milliarden. Wir gucken uns nur an, was in Sachen Klimaschutz beschlossen wurde. Die Änderung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben lassen wir auch beiseite. Und dann stellen wir die Frage, ob 100 Milliarden fürs Klima eigentlich viel sind oder vielleicht doch nicht so viel.
Also, was wurde beschlossen? dem Grundgesetz Artikel 143 wurde noch ein Absatz hinzugefügt, nämlich Absatz 143h. Und damit wird die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro ermöglicht und die Zweckbestimmung dafür lautet, Zitat, für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045. Dieses Kriterium der Zusätzlichkeit, das haben die Grünen auch hineinverhandelt, das stand im Entwurf zunächst nicht drin. Und Zusätzlichkeit bedeutet, auch wieder Zitat, Zusätzlichkeit liegt vor, wenn im jeweiligen Haushaltsjahr eine angemessene Investitionsquote im Bundeshaushalt erreicht wird. Und angemessen heißt hier 10%. Also nur wenn aus dem normalen Bundeshaushalt 10% für Investitionen ausgegeben werden, dann darf für weitere, also zusätzliche Investitionen auf das Sondervermögen zurückgegriffen werden. Und das Ganze läuft über 12 Jahre und nicht nur über 10 Jahre, wie es zunächst geplant war.
Ja, diesem Paket hat der Bundestag am Dienstag nach einer langen und auch emotionalen Debatte zugestimmt. Da ging es zum Beispiel auch um die Frage, ob Klimaneutralität bis 2045 damit Staatsziel wird. Friedrich Merz hat es ja in seiner Rede verneint und gesagt, Klimaschutz hat längst Verfassungsrang, nämlich durch Artikel 20a, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und eben auch durch das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021.
Ja, und so sehen es auch Juristen wie zum Beispiel Emanuel Schlichter von der Klimaorganisation German Zero. Er sagt, das Zieljahr 2045 wird nicht als verbindliches Verfassungsziel festgeschrieben, sondern bleibt auf einfach gesetzlicher Ebene durch das Klimaschutzgesetz verankert. Allerdings sei es ein bedeutender Schritt, dass Klimaneutralität erstmals explizit mit einer konkreten Jahreszahl verknüpft wird. Und die grundgesetzliche Festschreibung des Zieljahres sei auch nicht zwingend erforderlich, da sich aus Artikel 20a in Verbindung mit dem Klimabeschluss des Verfassungsgerichts ja bereits eine entsprechende Verpflichtung ableitet.
Also von den 500 Milliarden Euro sollen 100 Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds fließen. Das entspricht etwa 8 Milliarden Euro pro Jahr über die nächsten 12 Jahre. Das ist eine erhebliche Summe, die einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Dennoch muss die kommende Regierung sorgfältig abwägen, wie sie diese Mittel am effektivsten einsetzt. Ein Grund dafür ist, dass der Klima- und Transformationsfonds bereits in diesem Jahr mit einer Lücke von 9 Milliarden Euro konfrontiert ist. Und zudem sind auch viele Einnahmen aus dem CO2-Preis, die in diesen Fonds ja eigentlich fließen, bereits in bestehende Förderprogramme gehen sollen, nämlich zum Beispiel in den Austausch von fossilen Heizungen.
Und Schätzungen zufolge muss wirklich sehr viel Geld in Klimaneutralität gesteckt werden. Der Think Tank Agora Energiewende schätzt, dass in den nächsten 20 Jahren jedes Jahr 540 Milliarden Euro in die Dekarbonisierung von Deutschland investiert werden sollten, um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Mit den richtigen Investitionen kann dieses Sondervermögen dann, naja, schon ein großer Booster für Klimaneutralität werden.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns auch gern eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Kurt Ulrich Weidmann, der uns diese Woche für das Klima-Update gespendet hat.
Danke auch von mir. Tschüss.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.